Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Turbulente Zeiten. Ich glaube, selten wie in diesen Monaten, in diesen Tagen, war uns das irgendwie so klar, dass wir da alle in einem Boot sitzen und müssen da gar nicht lange drüber rumreden. Unser Alltag hat sich komplett verändert, wenn wir zurückdenken an die Zeit von vor einem Jahr. Unser Gemeindeleben hat sich verändert, unser Berufsleben hat sich verändert. Ich vermute, dein Leben zu Hause hat sich auch verändert. Und auch gesellschaftlich sind wir voll drin in den turbulenten Zeiten. Also, wie geht das weiter mit dem Corona-Management? Was für wirtschaftliche Krisenfolgen kommen da noch auf uns zu? Wo fällt unsere Gesellschaft auch auseinander? Wo fällt das Miteinander auseinander? Und ich habe so den Eindruck, kaum haben wir irgendwie das Erste begriffen und verdaut und so halbwegs unter den Füßen kommt schon das Nächste und das Nächste und das Nächste. Ja, diese Zeiten, die können sicher entmutigen. Und ich glaube, der Anfang der Ermutigung, der Anfang des Mutholens liegt in der Erkenntnis, du bist nicht alleine. Und manchmal müssen wir das nicht nur annehmen im Kopf, sondern wir müssen es auch spüren. Und ich lade uns ein, das mal zusammenzutragen und uns selber mal zu zeigen, ob du jetzt hier bist im Saal in der FEG Wetzlar oder zu Hause irgendwo diesen YouTube-Stream guckst. Lass uns zusammenlegen, was uns entmutigt, dass wir sehen und spüren, wir sind nicht alleine. Und dazu benutzen wir dieses Tool hier, das haben wir in der Gemeinde schon öfters benutzt. Also wenn ihr jetzt hier im Saal seid, holt mal euer Smartphone raus. Ja, ihr dürft. Ihr dürft, schaltet es mal tonlos, aber ihr dürft. Und auch zu Hause, geh auf die Webseite slido.com und gib die Buchstaben FEG als Code ein. Oder wenn ihr es als Abkürzung wollt, einfach den QR-Code da abscannen. Die meisten Smartphones können das auch. Und dann landet ihr in einer Umfrage mit eigentlich nur einer ganz simplen Frage. Was entmutigt dich zurzeit? Und da gib mal zwei, drei Worte ein, die dich entmutigen. Und du kannst es auch mehrmals hintereinander machen. Vielleicht gibt es ja eine ganze Menge in deinem Leben, was dich gerade entmutigt. So, und jetzt tragen wir das hier mal zusammen. Und hier entsteht eine Wortwolke von all dem, was ihr zu Hause, was ihr hier im Saal zusammenträgt. Was entmutigt dich zurzeit? Und ihr merkt schon, wie das bei so einer Wortwolke funktioniert. Je öfter ein Begriff vorkommt, desto größer und zentraler wird er hier auf dem Bild. Was entmutigt dich zurzeit? Es wächst noch, 40 haben mitgemacht schon, weiter. Das sind wir. Das sind wir. Und es ist interessant, dass gar nicht groß in der Mitte Corona steht, oder? Also, dass es gar nicht an sich das Thema ist, sondern das, was da so alles dranhängt, was uns bewusst macht, in was für turbulenten Zeiten wir leben. Okay, ihr könnt es noch weiter eingeben, auch zu Hause, ihr könnt es noch weiter eingeben. Ihr könnt euch die Wortwolke auf eurem Handy dann auch anschauen. Ich glaube, es ist klar, wir sitzen alle in einem Boot und wir haben ganz verschiedene Facetten von Dingen, die uns entmutigen. Und wir alle haben dasselbe Bedürfnis. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Ermutigung. Wir wünschen uns das. Wir suchen das. Und wo findet man etwas, wenn man es heutzutage sucht? Bei Google, genau. Das habe ich gemacht. Ich habe mal geguckt, finde ich im Internet irgendwelche Ermutigungsworte. Und ich zeige euch mal drei, die ich gefunden habe. Vielleicht können wir zurückgehen auf die Präsentation. John Wayne in ganzer Cowboy-Manier hat gesagt, Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in den Sattel schwingt. Vielleicht ist das ja für dich kernig genug. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu kernig und ein bisschen zu oberflächlich. Nachdenklicher ist dann schon Erich Kästner, der Schriftsteller, der gesagt hat, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Also die Welt ist voll von Dingen, die uns Angst machen können. Und dann habe ich noch gefunden, Corrie ten Boom, Mut ist Angst, die gebetet hat. Das finde ich faszinierenden Satz, weil es drei Dinge zusammenbringt, die auf den ersten Blick irgendwie nicht zusammengehören. Angst, Mut, Beten, wie passt das zusammen? Und noch jemand, der uns helfen kann, das zu durchdenken, wie wir mit Entmutigung umgehen und Mut zu bekommen, ist Paulus. Wir haben das schon gehört, wir haben es in den letzten Wochen gehört, wir haben uns mit zwei seiner Briefe öfter beschäftigt in den letzten Wochen, 1. und 2. Korintherbrief. Und der Paulus war als Apostel auch, ja, in unserem Kopf jemand, so ein Macher, so ein Pioniertyp, so ein Gründer, aber eigentlich ist er auch jemand, der Entmutigung mehr als kennt. Und es gibt eine Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 8, wo er das mal so ganz kondensiert zusammenfasst, fast im Telegrammstil und sagt, Leute, guck mal, ich kenne Entmutigung, ich zeig dir das. 2. Korinther 4, 8 bis 9, da schreibt er, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Wir werden verfolgt, wir werden zu Boden geworfen. Paulus ist entmutigt und das ist nicht nur eine Situation, das ist ein Fazit von ganz, ganz vielen Situationen in seinem Dienst. Guck mal, so sieht für mich Entmutigung aus, so sieht für uns Entmutigung aus. Aber in diesen Versen schreibt er noch was anderes und das habe ich jetzt weggelassen und das blende ich euch nochmal dazwischen. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Da steckt Ermutigung drin, da steckt Mut drin. Ja, da ist Angst. Ja, da sind turbulente Zeiten, schreibt Paulus. Aber da gibt es ein und doch. Und wisst ihr was? Dieses und doch von Paulus, das will ich auch. Das will ich auch. Also, wenn in der Nachfolge Jesu, wenn in dem Gottvertrauen, wenn in all dem, was Paulus da verkörpert und ausgebreitet hat und in seinen Gemeinden gegründet hat, gelehrt hat, wenn da Ermutigung drinsteckt, auch für uns heute, auch für uns jetzt in turbulenten Zeiten, dann will ich das auch. Und dann will ich es auch gerne mit dir teilen und dir zeigen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen weiter in diesem Kapitel nach hinten springen, ja, das ist drin. Das ist drin. Ich möchte heute drei kleine Verse mit euch zusammen angucken. 2. Korinther 4, 16, 17, 18. Nur drei Verse. Drei Verse, die uns hinführen zu dieser Art von Mut, die wir hier bei Paulus sehen können. Drei Verse, die uns ein neues Sehen vermitteln, einen neuen Blick, einen Blickwechsel. Und der erste Blickwechsel ist hin zum Innerlichen, weg vom Äußerlichen hin zum Innerlichen. Also erster Blickwechsel, innerlich statt äußerlich. 2. Korinther 4, Vers 16. Paulus schreibt, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Paulus schreibt hier von einem äußeren Menschen und das ist genau das, was du denkst, dass es ist. Nämlich der Mensch, wie du ihn anfassen kannst, wie du ihn sehen kannst, wie du ihn begreifen kannst. Unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Willenskraft, Tatkraft, all das ist der äußere Mensch. Unserem äußeren Menschen, diesem Bild, gehört auch das dazu, was wir heute modern Psyche nennen. Also unser Wohlbefinden, unser Glücksgefühl, unser Optimismus. Das ist der äußere Mensch. Und dann sagt Paulus, und dieser äußere Mensch, der wird weniger. Die Kräfte dieses äußeren Menschen werden in dieser Welt in turbulenten Zeiten abgerieben. Das finde ich einen wunderbaren Begriff. Die werden abgerieben, wie wenn du so eine Mütze strickst und sie dann wieder aufziehen musst, weil irgendwas falsch gelaufen ist. Und dann so Faden um Faden wickelt sich da ab und es wird irgendwie immer dünner, es wird immer weniger. Ja, genau so ist unser Leben, was den äußeren Menschen angeht. Ich werde demnächst 50, ich beschäftige mich genau mit diesen Gedanken. Und vielleicht kennst du das. Und wir spüren das an unserer Gesundheit und wir spüren es auch so an der mentalen Flexibilität. Je älter wir werden, ja, es wird nicht einfacher, optimistisch zu sein. Es wird nicht einfacher, flexibel zu sein. Es wird nicht einfacher, sich auf die Zukunft zu freuen. Es wird schwieriger. Und diesen ganzen Prozess, diesen Abrieb, den können wir vielleicht verlangsamen, aber wir können ihn nicht aufhalten und wir können ihn auch nicht zurückdrehen. Ein Kapitel weiter schreibt Paulus sehr nüchtern, 2. Korinther 5. Dieser Körper ist wie so eine Hütte, die abgebrochen wird. Diese alte Hütte wird abgebrochen. Also kleiner Tipp, ja. Wenn ihr morgens im Bad seid, vorm Spiegel steht mit eurem Partner, eurer Partnerin, ja, und die andere sagt, wieder neue Falten hier, bitte sag nicht, ich habe einen Bibelvers für dich. Diese alte Hütte wird abgebrochen. Ja. Nicht ermutigend, aber realistisch. So ist das mit den Kräften des äußeren Menschen. Und das ist nicht nur unser Körper, das ist wie gesagt auch unsere Psyche. Ich habe das im letzten Jahr, die letzten 3-4 Monate im letzten Jahr gemerkt, wie diese ganze Corona-Situation, die Einschränkungen, all das mir aufs Gemüt geschlagen ist. Und ich hatte so den Eindruck, Woche für Woche, ich fange montags mit ein bisschen weniger im Tank an, als in der Woche davor. Und meine Frage, werde ich das schaffen bis Weihnachten? Ja, was passiert eigentlich, wenn das leer ist? Also das ist für mich dieses Bild von diesem Abrieb, der da passiert. Aber das ist nicht die einzige Bewegungsrichtung des Lebens. Ja, es ist die Bewegungsrichtung unseres Lebens seit Geburt, von Geburt an. Dieser äußere Körper, der wird abgerieben. Und gleichzeitig gibt es eine gegenläufige Bewegungsrichtung des Lebens. Und das ist das, was Paulus hier den inneren Menschen nennt. Wir würden vielleicht nicht ganz exakt sagen, so die Seele, der Geist. Das ist das, was Gott sieht, was nur Gott sieht. Das ist da, wo Gott hineinspricht, hineinwirkt. Das ist da, wo, wenn du Jesus nachfolgst, wo der Heilige Geist wohnt. Und Paulus sagt, dieser innere Mensch, der wird nicht abgerieben. Im Gegenteil, der wird erneuert. Da wird etwas aufgebaut. Da entsteht etwas Neues. Da kommt durch die Güte und die Zuwendung Gottes jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr etwas Neues dazu. Da wächst etwas. Gott renoviert dich von innen. Egal, was mit dem äußeren Menschen und mit unserer Psyche passiert, aber in der Seele, da passiert etwas Neues, eine Aufbauarbeit Gottes. Da renoviert Gott uns von innen. Und es gibt sogar einen Begriff dafür, Paulus hat das an einer anderen Stelle geschrieben, in Galater 5, die Frucht des Heiligen Geistes, das, was da aus dieser Seele heraus an Neuem entsteht. Es ist Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Das sind Anzeichen, Symptome von dem, was da Neues im inneren Menschen entsteht. Und ja, das geht langsam und das dauert viele Jahre und wir werden in diesem Leben nicht mehr damit fertig. Aber versteht ihr, die Bewegungsrichtung des Lebens ist nicht nur Abrieb. Das ist der äußere Mensch. Sondern Paulus ermutigt uns, auf den inneren Menschen zu schauen und festzustellen, hey, da innen drin, da wird etwas neu. Es gibt auch diese andere Bewegungsrichtung. Und da können wir Mut hernehmen und sagen, nee, Gott ist überhaupt nicht mit uns fertig. Wenn wir auf den äußeren Menschen schauen, ist es leicht, entmutigt zu sein, gerade in turbulenten Zeiten. Aber selbst in turbulenten Zeiten baut Gott in uns etwas Neues. Und deswegen ist das heute mein erstes Ermutigungswort an dich. Hab Mut, Gott macht dich von innen neu. Hab Mut, Gott macht dich von innen neu. Das kannst du finden, wenn du den ersten Blickwechsel machst, vom Äußerlichen hin zum Innerlichen. Zweiter Blickwechsel, vom Ewigen zum Zeitlichen. Also schau auf Ewiges statt auf Zeitliches. 2. Korinther 4, nächster kleiner Vers, 17. Die Nöte, die wir jetzt durchmachen, schreibt Paulus, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Wir haben es gesehen vorhin bei Slido, bei dem, was wir zusammengelegt haben. In turbulenten Zeiten ist es nicht angenehm. In turbulenten Zeiten sind wir unter Druck, entmutigt, da haben wir Angst. Und wenn Menschen Angst haben, so sind wir gemacht, dann schauen wir aufs Kurzfristige, dann schauen wir auf das, was jetzt ist, was ganz nah vor uns ist. Die Gefahrenabwehr, wir sehen nur noch das, was jetzt gerade aufliegt, was jetzt uns gerade bedroht. Und wir sehen nicht mehr das ganze Bild. Wir bekommen wie so einen Tunnelblick auf unser Leben, einen Tunnelblick auf diese Welt. Und in diesem Tunnelblick haben wir Angst. In diesem Tunnelblick steckt Entmutigung drin. Und aus diesem Tunnelblick heraus werden wir nie Mut bekommen. Und das Bild, was Paulus hier dagegen stellt, ist das Bild von einer Balkenwaage, so eine altmodische. Sieht man manchmal noch beim Apotheker oder wenn man so die Justitia hat, ne, diese Justizstatue mit der Balkenwaage, mit so zwei Schalen. Ja, habt ihr das vor Augen, diese Balkenwaage? Und Paulus sagt, guck mal hier auf der linken Seite. Ja, genau. Da ist Corona, da sind die turbulenten Zeiten, da ist deine Krankheit, da sind deine Sorgen, da ist dein Pessimismus, da sind deine Zwangsgedanken, da ist deine Sorge um deine Eltern oder um deine Kinder, da ist dein Sterben. Ja, und das ist eine Last, gar keine Frage. Das liegt alles auf dieser Seite und wenn du auf diese Seite guckst, dann hast du allen Grund, immer wieder auch entmutigt zu sein. Und dann fährt Paulus sozusagen die Kamera zurück und sagt, aber diese Schale da auf der linken Seite ist gar nicht das ganze Bild. Sieh doch mal die andere Seite. Da gibt es noch eine Seite an dieser Balkenwaage und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das hier ist zeitlich. Das hier ist ewig. Wie Gott ist. Seine Herrlichkeit. Und Paulus sagt jetzt, diese Herrlichkeit, die ist ewig und die hat viel mehr Gewicht als all das, was auf der linken Seite liegt. Vielleicht sagst du jetzt, ja toll, Das ist die gute alte Jenseitsvertröstung. Ja, so war die Kirche schon immer. Ich frage zurück, wenn es tatsächlich so ist, dass der Mut für unsere turbulenten Zeiten hier und jetzt aus der Herrlichkeit Gottes kommen kann, warum sollte ich den nicht haben wollen? Jenseitsvertröstung ist doch nur dann blöd, wenn es gar keinen Trost aus dem Jenseits gibt. Aber ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, wir haben verlernt zu sehen, dass wir vor einer Balkenwaage stehen. Auch als Christen, auch als Kirche, auch als Gemeinden. Wir drehen uns um das, was zeitlich ist. Und ja, das ist eine Last, gar keine Frage. Und Paulus hat mehr als genug davon selber erlebt. Und du und ich auch. Aber ich glaube, wenn wir als Christen, wenn die Kirche Jesu im weitesten Sinne, wenn wir nicht wieder die ganze Balkenwaage sehen lernen, und ich glaube, wir haben das im Westen verlernt, wenn wir nicht die ganze Balkenwaage sehen können, dann können wir keine stärkere Stimme der Ermutigung sein in dieser Welt, die diese Ermutigung so dringend braucht. Und wir müssen es wieder lernen, die Herrlichkeit Gottes mit einzupreisen und die ganze Waage zu sehen. Weil der Mut kommt daher. Wir müssen wieder kapieren, dass es zwischen diesen beiden Waagschalen auch eine Wechselwirkung gibt. Da fließt etwas hin und her. Der Mut kommt aus der rechten Schale, der Mut kommt aus der Ewigkeit, aus der Herrlichkeit Gottes. Paulus schreibt an einer anderen Stelle mal drüber im Kolosserbrief, 1. Kapitel, 11. Vers. Gott, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Da schreibt Paulus, da fließt etwas von der Herrlichkeit Gottes, übernatürlich, fließt rüber in eure Last, in eure turbulenten Zeiten jetzt und hier. Gott wird euch ausrüsten mit etwas, was von ihm kommt, in jede Situation hinein, in der ihr gerade seid. Diese Schalen sind nicht getrennt, die sind verbunden. Da fließt etwas, kann etwas fließen von der Herrlichkeit in unsere turbulenten Zeiten hinein. Und das ist ein noch größeres Geheimnis, sogar in die andere Richtung. Sogar in die andere Richtung. Manches von dem, was auf dieser linken Schale ist, was dir Sorge macht und Belastung und Angst, das lässt die Herrlichkeit noch viel größer werden. Irgendwie nimmt Gott das, was schwierig ist und was uns Angst macht, und baut daraus eine größere Herrlichkeit für dich oder für andere. Die Art und Weise, wie du damit lebst, wie du damit umgehst, als Christin, als Christ, du hast keine Ahnung, wen die alles ermutigt und wer alles dadurch neue Hoffnung bekommt auf die Herrlichkeit Gottes. Römer 8, 28, Paulus schreibt das, und viele von uns kennen diesen Vers. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles, sogar dieser ganze Mist auf der linken Seite. Da ist so viel Entmutigung drin. Aber ich glaube, wenn wir die ganze Balkenwaage sehen können und das begreifen können, dass ein bisschen mehr glauben können, dass das sogar zur Herrlichkeit mit beiträgt, dann können wir neuen Mut bekommen, wenn wir diesen Blickwechsel schaffen. Also weg vom Zeitlichen hin zum Ewigen. Zweites Ermutigungswort für dich heute Morgen. Hab Mut, du hast Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Gott vertraust, dann hast du Anteil, dann ist die ganze Balkenwaage für dich da. Nicht nur die Seite, die du siehst und anfassen kannst, unter der du jetzt vielleicht leidest. Also, erster Blickwinkel, schau aufs Innere, nicht nur aufs Äußere. Zweiter Blickwinkel, schau auf das Ewige, nicht nur aufs Zeitliche. Und jetzt kommt vielleicht der Schwierigste. Schau aufs Unsichtbare, nicht aufs Sichtbare. Also Unsichtbares sehen statt nur Sichtbares sehen. 2. Korinther 4, Vers 18, unser dritter kleiner Vers. Paulus schreibt, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Bist du auch drüber gestolpert? Wir richten unseren Blick auf etwas Unsichtbares. Wie soll das denn gehen? In der Bibel ist von zwei Wirklichkeiten die Rede, im Alten Testament, im Neuen Testament, und da auf diese Vorstellung bezieht sich Paulus hier. Die eine Wirklichkeit, die kennen wir 100%, das ist die sichtbare Wirklichkeit, das, was wir sehen können, das, wo wir von klein auf drin groß werden, das, was in den Nachrichten kommt, das, was du bei Facebook findest, das, was du erlebst, das, wie du deine Kinder erziehst, das, wie du selber aufgewachsen bist, das, was wir anfassen können, sehen, begreifen, mit menschlichen Mitteln erforschen, unsere sichtbare Wirklichkeit. Das ist auch die Wirklichkeit, in der die turbulenten Zeiten stattfinden. Das ist die Wirklichkeit, in der du auch Angst hast und entmutigt wirst und Zweifel hast. Und all das, was wir vorhin in Slido hier in der Wortwolke gesehen haben, all das gehört zur sichtbaren Wirklichkeit. Und dann gibt es noch eine zweite Wirklichkeit, die unsichtbare Wirklichkeit, die, wo die rechte Seite der Balkenwaage spielt. Die Wirklichkeit der Herrlichkeit Gottes, da, wo Gott lebt, da, wo Gott sichtbar, spürbar regiert, die Welt, die er neu aufbaut. Und diese beiden Wirklichkeiten, die existieren gleichzeitig. Und wenn du Jesus nachfolgst, wenn du Christ bist, dann lebst du irgendwie in beiden Wirklichkeiten gleichzeitig. Du bist mit beiden Beinen in der sichtbaren Wirklichkeit, im Hier und Jetzt, hoffe ich. Und wir haben den Auftrag, das mitzugestalten und gut zu machen. Gar keine Frage. Aber gleichzeitig bist du mit deinem Herzen, mit deinem Kopf, mit deinem Denken auch mit der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes verbunden. Du lebst auch in der. Und diese beiden Wirklichkeiten sind gleichzeitig, aber das werden sie nicht für immer bleiben. Sondern die Bibel ist sehr klar, dass die sichtbare Welt eines Tages in den Hintergrund treten wird, erneuert werden wird. Und dass die unsichtbare Welt Gottes, das, was jetzt noch unsichtbar ist, dass das dann neu sichtbare Wirklichkeit werden wird. Vielleicht kannst du es dir vorstellen wie bei einem Update in deinem Computer. Also du hast so ein veraltetes Betriebssystem und dann lädst du den Update runter und dann fängt er an im Hintergrund, das irgendwie irgendwas zu installieren und Programme zu erneuern und so. Du siehst das noch gar nicht so richtig. Also das sieht alles noch fast so aus wie vorher. Vielleicht gibt es hier und da schon mal ein paar Änderungen, aber das meiste passiert unsichtbar im Hintergrund. Aber dann irgendwann wird der Rechner neu durchgestartet und dann bist du auf einmal in einer neuen Wirklichkeit. Dann wird das, was bisher unsichtbar ist, plötzlich sichtbar. Und so ist es auch mit diesen beiden Wirklichkeiten dieser Welt. Dieser Übergangsprozess von dem, was wir jetzt kennen als sichtbare Welt, hin zu dem, was Gottes neue Welt ist, die jetzt noch unsichtbar ist. Das ist wie so ein Update, was installiert wird. Und es hat schon begonnen. Es hat begonnen an dem Tag, an dem Jesus Christus auf Golgatha gestorben ist am Kreuz. Und all unsere Angst und unseren Zweifeln und unsere Unsicherheit und all das, was diese Waagschale so schwer macht, auf sein Herz genommen hat und an sich gezogen hat. Unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Scham, all das, was dich platt macht, an sich genommen hat. Es hat begonnen an dem Tag, an dem er auferstanden ist und in ein neues, unzerstörbares Leben und dich mit hineinliebt, dich hineinzieht und sagt, teile dieses neue Leben mit mir. Und ich fange schon mal an, von der rechten Waagschale was in die linke rüber zu schaufeln, immer mal wieder. Oft noch nicht so richtig greifbar, mehr wie so ein Schimmern unter der Tür durch, aber es ist schon da. Und es wird eines Tages vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn für alle sichtbar werden wird, diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes ist total real. Und sie wird das, was wir jetzt kennen, wo wir jetzt groß sind, was wir jetzt in Nachrichten sehen, das wird es auch überwinden. In der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt. In der sichtbaren Wirklichkeit. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ich fange eine neue Wirklichkeit an. Und die Frage an uns ist, auf welche Wirklichkeit schauen wir denn? In diesem Vers sagt Paulus, wir richten unseren Blick. Das finde ich grandios. Wir richten unseren Blick. Dieses Blick richten, das ist was ganz Bewusstes. Das ist nicht, ich bin vorbeigegangen und habe es zufällig gesehen, sondern das ist ein absichtsvolles, ein fokussiertes, ein Hingucken. Ich richte meinen Blick, ich entscheide mich dafür. Ich muss mich nicht entscheiden, die sichtbare Welt zu sehen, in der ich groß geworden bin und über die alle reden. Das ist easy. Da kommen wir gar nicht drum rum. Und die sollten wir auch wahrnehmen, also gar keine Frage, versteht mich richtig. Aber um die unsichtbare Wirklichkeit Gottes in den Blick zu nehmen, da müssen wir uns für entscheiden. Wir richten unseren Blick, das ist was total Aktives. Und dann schreibt Paulus, das gefällt mir gut, wir richten unseren Blick. Manchmal können wir das nur gemeinsam. Glaube ist keine Solo-Veranstaltung. Auch das müssen wir, glaube ich, in unserem sehr stark individualisierten westlichen Kultur uns immer wieder auch klar machen. Glaube ist keine Solo-Veranstaltung. Wenn du alleine bist, ist es viel leichter, entmutigt zu werden, als wenn du gemeinsam mit anderen den Blick richten kannst. Wir richten unseren Blick. Das ist das Programm, die unsichtbare Wirklichkeit Gottes sehen zu lernen, diesen Blickwechsel einzuüben. Wenn du alleine bist, ist es manchmal schwierig und dann brauchst du andere, die dich ermutigen und die dich mitnehmen und sagen, komm, lass mal gucken. Ja, diese Waagschale, ich kenne sie auch, aber lass mal gucken, da ist noch mehr. Lass gucken auf die auf die unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Und wenn du deinen Blick nur so schweifen lässt und einfach auf den nächsten Reiz reagierst, ja, dann wirst du auch ganz schnell Entmutigung finden. Das ist gar kein Problem. Aber Mut finden wir gemeinsam, wenn wir unseren Blick richten auf das, was im Moment noch unsichtbar ist. Das ist Glaube. Gemeinsam schauen auf das, was heute noch unsichtbar ist, aber was Gottes neue Welt ist, was Gottes Wirklichkeit ist. Hebräer 11, Vers 1 fasst es für mich wunderbar zusammen. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Auftrag von Kirche Jesu, das zu tun, miteinander und andere einzuladen und anderen das zu zeigen. Und dieser Blickwechsel ist dann auch der, wo wir neuen Mut finden können. Dieser Blickwechsel ist Angst, die gebetet hat. Also hab Mut, denn Gottes neue Welt wird Wirklichkeit. Gottes neue Welt wird Wirklichkeit. Das ist mein drittes Ermutigungswort heute Morgen. Woher bekommen wir Mut in turbulenten Zeiten? Drei Ermutigungsworte habt ihr gehört, hast du gehört. Hab Mut, denn Gott macht dich von innen neu. Hab Mut, denn du hast Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und hab Mut, Gottes neue Welt wird Wirklichkeit. Und es ist auch irgendwie klar, das ist nicht damit getan, das mal in so einem Gottesdienst zu hören und sich irgendwie aufzuschreiben. Das ist der Anfang von einem Weg, das ist Teil eines Weges. Das müssen wir miteinander einüben. Glaube hat nicht so viel mit Einsehen zu tun, sondern auch ganz viel mit Einüben, gemeinsam einüben. Paulus musste das auch. Das, was wir vorhin von ihm gelesen haben, dieses und doch, und doch, und doch, und doch, da ist Mut. Das ist die Frucht auch von vielen, vielen Jahren dieses Weges. Aber die gute Nachricht ist, wenn Paulus das konnte, dann kannst du das auch und dann kann ich das auch, dann können wir das gemeinsam auch. Und vielleicht sind gerade turbulente Zeiten eine gute Gelegenheit, das miteinander neu sehen zu lernen, diesen Blickwechsel einzuüben und sagen, lasst uns dranbleiben, lasst uns diesen Mut schöpfen aus der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, wo sie herkommt. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir ein Mutgebet zu beten und das Gott auszudrücken, sagen, ja, das will ich. Ich will diese Ermutigung haben und ich sehe ein, ich brauche deinen Blickwechsel, aber Gott, du musst mir auch helfen dabei. Und Gott macht das wirklich gerne. Also, egal wo du bist, wenn du uns zu Hause zuguckst oder diesen Podcast hörst, kling dich ein in das, was du hier an der Wand siehst oder was du mich gleich sprechen hörst. Mach's zu deinem Gebet, wenn du das möchtest. Und euch hier im Saal, ich lade euch ein, wer immer das möchte von euch, mag aufstehen und mit mir zusammen diese Worte beten, die du hier siehst. Wir beten dieses Mutgebet zusammen. Mein Gott, du verstehst mich. Du weißt, wovor ich Angst habe, wie sich das anfühlt, was das mit mir macht. Bitte hilf mir neu zu sehen, was du versprochen hast. Du machst mich von innen neu. Du gibst mir Anteil an deiner Herrlichkeit. Du lässt deine neue Welt Wirklichkeit werden. Gib mir Mut in diesen turbulenten Zeiten. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.